with Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute widmen wir uns einer äußerst relevanten Facette in der Diskussion um die Zukunft der Agentur, und zwar den beiden Themen Neues Arbeiten und Agenturkultur. Ein echtes Herzensthema für mich, und deswegen freue ich mich heute sehr auf die Diskussion mit dem lieben Marcel Loco, dem Gründer und CEO der Hirschen Group. Marcel, ich weiß, dass das Thema genauso ein Herzensthema für dich ist, und umso mehr freue ich mich, dass du Lust hast, heute in dem Podcast mein Gast zu sein und darüber zu diskutieren. Herzlich willkommen.
Ja, hallo Kim. Ja, ich finde es auch spannend, und klar, unsere Branche ist ja eine kundenorientierte Branche, aber irgendwie geht natürlich das mit dem Kunden nur, wenn das eben mit den Mitarbeitern super ist, ne, und wenn die Spaß dran haben, ne, und deswegen finde ich diesen Blick darauf immer auch in internen Diskussionen immer mindestens genauso wichtig wie der Blick eben auf die Kunden.
Absolut. Und deswegen habe ich auch gesagt, wir widmen uns nur diesem Thema, weil ganz oft touchieren wir ja mehrere Bereiche in der Diskussion der Zukunft. Und heute geht es einfach ausschließlich und die ganze Zeit um Agenturkultur. Bevor wir einen Deep Dive machen in das Thema, stelle ich dich einmal kurz unseren HörerInnen vor. Und zwar bist du aufgewachsen in Kinshasa, Berlin und Bonn, hast BWL, Geschichte und Kunst in Köln und Paris studiert und hast dann deine Karriere 1990 als Texter bei Scholz & Friends in Hamburg begonnen. Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Das fand ich auch spannend. Und bist dann im selben Jahr noch zu Springer und Jacobi gewechselt. Da musst du mal kurz sagen, war es nicht gut bei Scholz oder war das Angebot von Springer?
Das war ein bisschen auch ein Kulturthema.
Ah, echt?
Ja, ein bisschen, weil letztendlich, weil es lange her ist, kann man es ja sagen, ist ja verjährt, ja. Weil da eben auch ein Kreativdirektor einfach da war, der sozusagen von so etwas wie Empowerment oder vernünftige Unternehmenskultur nichts gehört hatte, sondern das war so der Machismo alter Schule, ja. Da flogen dann auch so die üblichen Schimpfsätze zum Thema sexuelle Orientierung dann auch durch die Gegend, ja, so wie man das so kennt aus den 90ern. Ne?
Ja, okay. Und dann hast du die erstbeste Chance genutzt, aber sie war ja auch keine schlechte, um dann im selben Jahr zu Springer und Jacobi zu wechseln. Und das war ja, glaube ich, auch die Hochzeit von Springer und Jacobi,
absolut,
oder?
Absolut. Also es gab damals genau die zwei Agenturen, hatten mir ein Angebot gemacht und ganz banal. Scholz hatte damals mehr Geld und deswegen bin ich zu Scholz gegangen, ist ja auch verjährt. Es ging damals, ich war jung und brauchte das Geld, war auch wenig.
Voll okay.
aber dann, ich hatte praktisch gleichzeitig ein Angebot bei Springer und Jacobi, das habe ich dann angenommen. Und da war die Kultur tatsächlich besser, muss man schon sagen.
Mhm. Du bist dann ja 5 Jahre da geblieben. Also das heißt, du hast fünf
Nein,
Jahre.
Nein, zwei Jahre.
Zwei Jahre nur, echt? Jahre. Ich dachte, ja. Du hättest 95 dann die Hirschen gegründet.
Nee, genau. Ich bin 2 Jahre dort geblieben und bin ab 2 Jahre als Freier gearbeitet und geguckt, was man so machen kann, und bin dann eben auf die Idee gekommen, es bräuchte doch eine ganz neue Art von Agenturen.
Ja, super. Auf die neue Art gehen wir auch gleich noch ein. Also du hast dann zusammen mit dem Bernd Heusinger die Agentur zum Goldenen Hirschen in Hamburg gegründet und dann 10 Jahre später, glaube ich, dann ergänzt um Martin Blach auch die Hirschen Group. Ich glaube zunächst, weil die Idee war, ihr hattet ganz viele Standort-GmbHs von zum Goldenen Hirschen, habt gesagt, irgendwie brauchen wir so eine Klammer, eine Holding, unter der das dann wachsen kann. Und dann kam ja vieles mehr dazu, also Akquisitionen, eigene Entwicklungen wie Forn beispielsweise. Und so seid ihr zu der heute, ich glaube, 800 Mitarbeitende habt ihr ungefähr.
Ja, also ich sage sogar fast 1000, weil wir bei 930, 940
sind. Okay, man darf ja auch kaufmännisch aufrunden. Also ich hätte es auch ab 800 gelten lassen, wenn du fast 1000 sagst.
Ja,
das ist total okay. Also vielleicht gerade auf die Frage, weil du gesagt hast, es braucht eine andere Agentur, oder es war euer Gefühl, es braucht einen anderen Typ von Agentur. Wie kam es denn zu der Gründung von zum Goldenen Hirschen, oder was war auch euer Antrieb, was war euer Ziel, als ihr gegründet habt?
Ja, also, das Ziel war ganz banal und entsprach wahrscheinlich einem typischen 29-Jährigen, ja, der sagt, okay, I gonna rock the world, ja, und es geht doch alles besser, ja, so, das sind die ganz banalen inneren Antriebe, Aber wir hatten tatsächlich den Eindruck, dass es, wir haben es damals schon 1995 New School genannt, ja, dass es irgendwie eine New School von damals Werbung geben muss. Damals haben wir auch schon gesagt, was uns nervte, war die Award-Orientiertheit, schon damals, auch von einem Springer Jacobi und Scholz und Friends. Also da ging es nicht um, was rockt die Welt, sondern was rockt meinen Kreativdirektor in der anderen Agentur. Das heißt, diese Selbstbezogenheit. Und wir haben damals uns gedacht, es müsste doch eine Agentur geben, für die es wichtiger ist, in der New York Times mit einer Aktion zu erscheinen, als beim ADC oder bei der WNV oder dem Horizont. Ja? Und das heißt, der Fokus war für uns dann nicht so Werbung im werbischen Sinne, sondern eben eine, heute würde man sagen, soziale Relevanz, ja, zu erzeugen. Weshalb wir uns damals auch nicht Werbeagentur nennen wollten, sondern Ideenagentur. Witzigerweise ging es aber beim Eintragung ins Handelsregister nicht, weil die hatten sowas wie Ideenagentur nicht und man musste, wenn man eine GmbH gründete, musste der Geschäftszweck so klar aus dem Namen herauskommen und deswegen mussten wir uns dann Werbe- und Ideenagentur nennen.
Aber du, wo du das sagst, wir heißen auch, also eine Tochter von uns, KNSK Werbeagentur GmbH. Vielleicht rührt es tatsächlich aus dieser damaligen Notwendigkeit.
Stimmt.
Und ich glaube, Grabatz hat es auch im Namen. Grabatz und Partner Werbeagentur GmbH.
Genau, weil die halt gesagt haben, so dass der Geschäftszweck muss ersichtlich sein. Ich glaube, heute ist es anders. Also heute braucht man das nicht mehr. Und nur damals, wie gesagt, ging es uns mehr um das Thema Ideen, sozial relevante Ideen. Und das war letztendlich der Grundapproach. Ne? Also und das kam eben auch so ein bisschen aus Kultur. Also wir haben auch so ein internes Manifest geschrieben, ja, so als wir drei Mitarbeiter waren, wo wir dann schon geschrieben haben, wir wollen die Nummer eins werden in 5 Jahren, was wir nicht geschafft haben, aber gut, aber die Entwicklung war ja trotzdem ganz zufriedenstellend und in diesem Manifest ging es eben auch vor allem um Kultur. Also das Manifest hieß Die Wahrheit. Kann übrigens jeder, der hört, bei uns auf der Website zum Goldenen Hirschen sich hochladen, Die Wahrheit von 1995. Und da steht tatsächlich eben, da steht unser kultureller Approach zum Thema Arbeiten, zum Thema Mitarbeiter dann in 10 Thesen aufgeschrieben.
Hat es noch Gültigkeit, wenn du das jetzt sozusagen heute nochmal liest?
Ja, ich bin sogar selber fasziniert, wie aktuell das ist. Also ich lese es ja nicht jeden Tag neu, aber wenn es jetzt mir in die Hand fällt, dann sage ich dann immer so, ach, das ist ja wirklich heutig. Also das kennt ja jeder von uns, ja, dass man sich manchmal sagt, wenn man seine Abiturarbeiten durchliest von früher, ach, ich war gar nicht so doof, ne, was ich da alles wusste und geschrieben habe, ne, so und den Effekt hat es dann manchmal, dass ich mir dann sage, ach, wir waren echt gar nicht so doof, weil sozusagen der Anfang für uns war einfach fing an, dass da zum Beispiel steht, wer 200 Tage im Büro sitzt, verblödet, ja, und so. Und wir haben damals eben gesagt, so jeder Mitarbeiter von uns kann jederzeit rausgehen und im Café seine Ideen entwickeln. Heute ist es ein Uralthut, ja, ist ja klar, ne? Aber das war damals schon was völlig Ungewöhnliches, ja, so das und hat schon damals was von dem Work New gehabt, ja, dass wir eben auch zum Beispiel gesagt hatten, jeder Mitarbeiter, der ein Sabbatical machen will, kann das machen. Also wir kamen eben ganz stark und intrinsisch aus der freien freien Organisation seines Arbeitslebens, ja, weil wir einfach immer gesagt haben, die Zufriedenheit, ja, des Einzelnen, auch eben in der Selbstorganisation, im Selbstmachen, im Ernst genommen werden am Ende, ja, ist eigentlich der Schlüssel für eine gute Agentur. Natürlich waren wir nicht so schlau, dass wir das hier arbeitstheoretisch wussten. Das war mehr aus uns selber heraus, weil wir uns gedacht haben, wie würden wir denn gerne eine Agentur haben? Und das war eben eine, die genau das erlaubt.
Ja, es ist ja auch so, wie du es eingangs beschrieben hast, ne? Wenn man für einen CD, egal ob der jetzt Machismo geprägt ist oder nicht, oder eine Kreativdirektorin arbeitet, dann versucht man die Arbeit auf deren, dessen Geschmack hin zu trimmen. Und andersrum ist es ja die Frage, kommt es so zum besten Ergebnis? Und wenn du das möglichst selbstverantwortlich, ohne jetzt Riesenhierarchien und Ähnliches erarbeiten kannst, ist es möglicherweise auch ein anderes Ergebnis und eine andere Motivation dahinter, ne?
Stimmt. Ja, absolut.
Wie hat denn die Branche auf eure Gründung damals reagiert? Also hat sich das angefühlt wie so eine Art Organ, das vom Organismus abgestoßen wird, so nach dem Motto, ihr gehört nicht dazu, ihr seid irgendwie anders und das finden wir erstmal blöd?
Genau so war das. Das lag allerdings auch daran, dass unsere erste Aktion, unsere Werbeaktion für unsere Agentur, ja auch relativ wild war. Wir haben damals 1995, da hatten wir keine Kunden. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren 29, hat gerade mal 2 Jahre bei einer tollen Agentur gewesen. Ja, also wir hatten keine Kunden im Gepäck. Und dann, wie kommt man an Kunden? Okay, mit einer ungewöhnlichen Werbeaktion und haben Spritzen verschickt, und zwar mit grüner Waldmeisterbrause, gefüllte Spritzen inklusive Kanüle. Also das, was man heutzutage natürlich nirgendwo mehr irgendwo hinschicken kann, ohne gleich Terroralarm auszulösen. Aber damals ging es gerade noch, und aber das haben wir eben dann verschickt. Aber ein paar haben das lustig gefunden und sich gedacht, huh, was ist das denn? Aber ein paar haben dann das weniger lustig gefunden, und tatsächlich stand irgendwann einmal die Polizei vor der Tür, beziehungsweise rief die Polizei an und sagte, es liegt eine Anzeige gegen sich vor. Und wir dann, aha, ja, und Kunde XY oder irgendwie, wer fühlt sich bedroht, was ist das? Und dann haben wir die Aktion erklärt, und dann meinten die, ja, das ist okay, aber bitte mach es nicht nochmal, ja, das geht ja gar nicht, ja. So. Die Werbefachpresse nahm das ganze Thema auf mit der Überschrift, ich erinnere mich ganz genau, als wir jetzt gestern, vor dem ersten Kunden stand die Polizei vor der Tür. Und dann wurde dann eben genüsslich dann über diese komplett durchgeknallte, unseriöse Agentur berichtet, die irgendwie versucht, da mit provokativen Mitteln zu überziehen. Also wie so die spießige Branche damals eben war. Ne? Aber natürlich hatte das damals schon diesen PR-Effekt. Ne? So, das heißt, dass natürlich ein paar gesagt haben, also das ist eine Agentur, die tue ich mal auf eine Blacklist. Aber eben andere fanden das irgendwie cool. Und so wurde dann zufällig MTV, ja? Die Jüngeren unter uns erinnern sich an MTV.
Ja, das absolut.
Das war das, was heute der YouTuber...
Wieso die Jüngeren? Du musst eigentlich sagen, die Älteren erinnern sich an MTV.
Ja, natürlich. Das, genau. Also MTV war das, was heute der erfolgreiche YouTuber ist, ja, war bei MTV, ne? Und die waren unsere ersten Kunden, weil die fanden das eben irgendwie cool und anders gedacht und so. Und das war im Grunde der Beginn unserer Geschichte, aber eben ein bisschen in Opposition, sage ich mal, zu der klassischen Branche, die das alles ganz komisch fand. So, ne? Interessanterweise ist es ja ein Ruf, der uns irgendwie bis heute ja auch noch ein bisschen verfolgt. Natürlich kennt man uns jetzt etwas besser in der Branche, aber so ein bisschen dieses, aha, was machen die denn? Das ist ein bisschen unklassisch und ein bisschen anders. Das ist ja immer noch da.
Aber es ist ja lustig, ne? Weil das eine ist ja auch irgendwie die Größe belegt ja, dass ihr einen sehr richtigen Weg eingeschlagen habt. Ihr habt mittlerweile unglaublich viele Agenturmarken, ein großes Kundenportfolio. Aber es ist lustig, dass irgendwas, was so ganz hart in der Vergangenheit liegt, sich einfach so mitträgt. Aber das ist ja auch Bestandteil der Kultur, ne? Es sind ja die Geschichten, die man zu erzählen hat, die man immer wieder weiß, oder dann eben so, ja, wie so eine Art Relikt eigentlich fast, ne? Was
Ja,
sich so durchträgt. Das
genau.
finde ich spannend.
Also deswegen ist ja diese Manifest, die Wahrheit, eben immer noch bei uns auf der Website, einfach weil man daran erkennt, okay, das kommt irgendwo her. Das ist jetzt nicht irgendein Manager, der jetzt sagt, ach, wir machen uns jetzt eine neue Flagge und laufen dann jetzt irgendwo durch die Straßen mit, sondern dass es eben von irgendwoher kommt, ja, so, und das ist dann eben auch eine halbwegs gerade Linie zu heute
Absolut.
gibt.
Man sagt ja auch bei Purpose-Diskussionen, ne, so, das geht ja nicht darum, einen zu konzipieren oder einen zu kreieren, sondern tatsächlich einfach, man sollte mit den GründerInnen sprechen, um einfach rauszufinden, was sie bewegt hat und motiviert hat. Und das ist dann ja für jeden einzelnen eurer Mitarbeitenden auch sehr gut ersichtlich. Und sag mal, dieses Manifest, ihr habt es ja wahrscheinlich mehrfach weiterentwickelt und jetzt, und das war ja letztlich auch Anstoß, warum ich gesagt habe, Marcel, lass uns unbedingt über das Thema Agenturkultur sprechen, habt ihr euch ja auch an einen Leitfaden gemacht, den ihr nicht wie alle anderen einfach New Work genannt habt, sondern auch da ein bisschen anders rangegangen seid, um zu sagen Work New. Und ich glaube, das ist ja auch ein Thema, was uns jetzt so im Zuge der Pandemie-Erfahrung alle umtreibt. Also alle haben jetzt so die letzten 12 Monate versucht, wie dieses neue Arbeiten auf Druck denn funktionieren kann, Tool-Landschaften umgestellt, Mitarbeiter nach Hause geschickt und trotzdem mein Gefühl immer noch so mit einem halben Auge schielend und hoffend, dass das dann irgendwann alles wieder vorbei ist und wir wieder alle zurückkommen können und dann einfach so weitermachen können, weil es hat sich ja bewährt. Und ganz, ganz viele Kollegen und Kolleginnen sagen aber auch, nee, das wollen wir eigentlich gar nicht zurück. Wir wollen all das Positive aus dieser Erfahrung behalten und das Positive aus der Vergangenheit, was uns auch so fehlt, zurückgewinnen. Magst du mal so erzählen oder umreißen, wie stellst du dir oder wie stellt ihr euch den Agenturalltag der Zukunft vor?
Ja, es wird natürlich eine Mischung sein, ne? Also da bin ich jetzt nicht der super Schlaue, der jetzt genau sagt und als Einziger weiß, wie es geht, sondern das hat sich ja, glaube ich, jetzt so über die Zeit entwickelt und jeder merkt es ja auch, ne? Jeder und jeder, dass wir nicht mehr dorthin zurückkehren werden, wo wir waren, dass wir aber eben, wie du schon sagtest, die guten Dinge, die wir hatten, zurückholen sollten. Und das Wichtigste, also sogar für mich persönlich, aber da sind wir uns alle einig, dass das Sehen, das Miteinander etwas machen. Die meisten von uns sind ja in diese Branche gekommen, weil sie gerne mit Menschen zusammen sind und mit Menschen reden, ja, und mit Menschen zusammen etwas ausdenken. Und das soll nicht weggehen. Ich freue mich jedes Mal, wenn Kunden sagen oder auch Mitarbeiter, ach Mensch, das wäre so schön, wenn wir uns sehen, ja, weil ich dann merke, okay, das Digitale ist da und ist total hilfreich, so wie unser Gespräch jetzt auch digital führen. Aber es ist doch irgendwie gut, wenn es angereichert wird mit einer echten Zusammenkunft, ja. Und so ähnlich sehe ich auch das Konzept für ein Büro der Zukunft, also dass die Büros mehr die Treffpunkte sind, wie das Essen gehen oder wie das zusammen Kaffee trinken gehen. Das heißt, dass man eben dann auch mal gemeinsam etwas macht, aber ich sag mal, die Hälfte der Zeit ungefähr dann auch mehr zu Hause was macht, sei es, weil man ja sowieso seine Ruhe haben will, wenn die Wohnung groß genug ist.
Ich wollte gerade sagen, für viele kann es ja auch die Flucht sein, endlich mal wieder in Ruhe arbeiten zu können, ne? Genau andersrum.
Absolut. Vielleicht kommen wir auch dazu, wie wir das jetzt uns jetzt organisieren, dass wir das auch so organisiert haben, dass wir praktisch alle Seiten da bedenken. Das heißt, diejenigen, die von zu Hause fliehen müssen, in Anführungszeichen, weil da 4 Kinder rumbrüllen oder weil man in einer WG wohnt, ja, und alle quer
Alle am
durcheinander,
Küchentisch sitzen, ja, genau.
genau, und am Tisch sitzen. Und so funktioniert Und so wird es dann, oder so funktioniert es auch bei uns, dass wir sagen, derjenige, der fliehen muss, der soll natürlich in die Firma kommen. Diejenige, die aber sagt, ich wohne weit draußen und ich habe gemerkt, ich kann zu 95% von zu Hause arbeiten und fühle mich auch super wohl und außerdem ist es für meine Kinder super. Da sagen wir auch total okay. Also ich glaube, das ist die Zukunft. Die Zukunft ist also, dass es jeder aus seiner ganz unmittelbaren persönlichen Situation entscheiden kann, ob und wann er ins Büro kommt, wann sie jemanden treffen möchte. Und natürlich wird es dann auch wie im sozialen Leben auch. Manchmal wird es ja so einen Druck geben, dass man sagt, das wäre schon mal ganz gut, wenn wir uns dazu treffen. Also ne, da braucht es keinen Zwang von oben oder eine Vorschrift, sondern dass man einfach sagt, so lass doch mal sehen, ne? So, für das Projekt X oder das Projekt Y. Aber vom Prinzip, wenn du sagst, ich bin jetzt mal ein Jahr zu Hause, weil meine Kleine da besondere Aufmerksamkeit braucht, dann ist es okay, dann sehen wir uns auch in der Verpflichtung, das so aufzustellen, ja, also das den Mitarbeiterinnen zu ermöglichen.
Mhm. Bist du denn, weil ich finde das hat mich während der Pandemie, also während des ersten Lockdowns umgetrieben, aber auch jetzt immer mal wieder die Frage, was regelt man und was lässt man frei? Also so zwischen den Zeilen habe ich bei dir jetzt rausgehört, grundsätzlich gibt es die Prämisse, dass jeder frei wählen kann und es sich so baut, wie es für ihn oder sie richtig ist. Und gleichzeitig ist ja, ich glaube, danach lechzen auch die MitarbeiterInnen sozusagen nach der Frage, wie regelt ihr es denn jetzt oder wie macht ihr das denn jetzt und was ist so das klare Commitment? Und ich merke auch immer, dass meine Teamleads mich anschauen und sagen, wie wird's denn jetzt genau laufen? Gib uns eine Regel, ne? So, und das ist vielleicht auch noch so ein bisschen diese alte Welt, wir brauchen sehr klar die Regel. Wie ist dein Gefühl dazu, deine Meinung dazu?
Also meine Meinung kommt tatsächlich aus dem Oberbegriff, der bei uns überall durchscheint, wenn ich eben unser Manifest von 1995 angucke, bis hin zu unserem Work New Manifest von den Kollegen von Zum Goldenen Hirschen. Der Oberbegriff ist immer Freiheit. Also es geht immer um Freiheit und dann Selbstverantwortung. Aber natürlich auch Verantwortung tragen, nicht? Sehr klar. Man hat ja auch Verantwortung für das Team, ne? Selbstverantwortung heißt nicht machen, was man will, ja, so, sondern aber eben trotzdem die in Selbstverantwortung arbeiten. Und aber Oberbegriff ist eben Freiheit. Das heißt, dass eben einfach jede sich frei fühlt, nach den eigenen Bedürfnissen und Wünschen sich zu organisieren. Und im Idealfall ist es so, dass das Team, die Teamleads das auch ermöglichen. Und das ist, wie gesagt, vielleicht sogar der Hauptjob der Teamleads, das hinzubekommen. Ist natürlich nicht banal, nicht einfach. Aber ich glaube, das ist ein guter Ansatz, weil ich spüre auch immer auch in Gesprächen, dass es das ist, was auch die sogenannten jungen Leute, also die jungen Mitarbeiter, auch wollen, nicht? Die wollen sich da selbst organisieren. Die organisieren, die leben ja auch schon sehr früh selbst, ja, mit ganz vielen Dingen, die sie machen. Auch in ihrem Beruf fortzusetzen. Ich glaube, da fühlen sie sich dann auch besonders wohl. Und deswegen ist das für mich der Haupttreiber, ja? Ich sage, die Leute sind schlauer, als sie denken. Ja? So, und das merkt man auch, wenn man Menschen sich selbst organisieren lässt und ein bisschen dabei, ich sag mal, mehr zu den Schutzschirm dann aufbaut, dann kommen einfach tolle Sachen raus und die Menschen fühlen sich auch wohler, ne, damit.
Ja, aber und wertgeschätzt, ne, weil man es ihnen zutraut.
Genau,
das,
genau.
Ja, es gibt ja auch so Prinzipien, ich glaube, ihr arbeitet auch damit, dieses nimm den Urlaub, den du brauchst.
Genau, Vertrauensurlaub.
Genau, in so einer Systematik ist es ja auch so, da wird sich auch wahrscheinlich keiner trauen zu sagen, ja, ich nehme jetzt mal 50 Tage, weil das ja sich selbst durch den, ich sag mal, sozialen Druck innerhalb der Teams regelt. Plötzlich sagst du, ich bin dafür verantwortlich, ich kann hier niemanden hängen lassen.
Genau.
Und das, also das finde ich eben auch spannend. Da sieht man ja auch, dass es sehr gut funktioniert. Und es gibt immer ein paar faule Apfelsinen im Obstkorb, da kann man nichts machen, aber die wird man so oder so auch durch andere Möglichkeiten identifizieren. Ich glaube, dafür braucht es irgendwie da keine Einschnitte in diesem Freiheitsprinzip.
Genau, also der Martin, mein Kollege Martin, sagt immer zum Beispiel, dass bei uns spuckt das System dann diese faulen Apfelsinen relativ automatisch aus. Ja? Und deswegen braucht es da keine Regelung. Und das ist übrigens nochmal der andere Aspekt, den du ja erwähnt hattest, der Ruf nach Regeln. Also ich finde es immer auch ein bisschen typisch deutsch, sage ich mal, ne? Dass man selbst, wenn man sagt, wir sind ja mal hier ohne Regeln, fragt man dann, okay, und nach welcher Regel?
Genau. Was ist die Oberregel für keine Regel?
Genau. Also das ist schon da. Und das braucht es so eine gewisse, ich sag mal, Resilienz, ja, oder die richtigen Leute, die dann sagen, hey, Leute, wir müssen das jetzt nicht alles aufschreiben. Ja? So, ich bin auch ein Freund von, man muss gewisse Dinge aufschreiben, deswegen, ja, Stichwort, man schreibt natürlich auch mal ein Manifest, man schreibt, was man will, etc. Aber man muss nicht alles bis ins Detail regeln. Da muss meiner Meinung nach nicht stehen, du musst um 9 Uhr kommen oder du musst um 8.45 Uhr kommen. Sondern ich bin absoluter Fan davon, dass man das ganz ganz pragmatisch wie im sozialen Leben auch macht. Mal sagt man morgen 8 oder morgen 9, ja, oder morgen mal um 11. Also ne, das und ich glaube, wenn wir es schaffen, das ins Berufsleben mit zu übertragen, dann erhöht man dann ganz einfach die auch eben diese Zufriedenheit und verbessert automatisch die Kultur.
Ich glaube auch, dass wir den Reiz unserer Branche wieder erhöhen können, weil es wird ganz viele Konzerne geben, die nicht nach diesem Muster arbeiten werden, die nämlich genau wieder zurück in diese alte Welt fallen. Und ich glaube, vielen gegenüber haben wir dann auch einen großen Vorteil, wenn wir jetzt irgendwie dieses Pandemie-Learning dann auch ernst nehmen und eben tatsächlich mehr Freiheit, Verrücktheit, kreativen Raum wieder geltend machen, weil so ein Stück weit sind wir ja auch in den letzten Jahren leider sehr zu Effizienzmaschinen verkommen, hier und da. Insofern finde ich das eigentlich auch gut, wieder stärker von Freiheit und Freiraum zu sprechen. Sag mal, du hattest eben, das finde ich nochmal spannend, das Thema auch Büro der Zukunft, Agenturräumlichkeiten angesprochen. Und wir haben ja gesagt, entweder ist es halt, weil man das so ein bisschen wie als Turnhalle oder Werkstatt begreift, wo jeder sich sein Tongerät rauszieht, was er gerade braucht, oder Workshop zusammen macht, Gruppenarbeit, oder tatsächlich, weil man flüchtet und endlich mal wieder konzentriert und in Ruhe arbeiten will. Welche Auswirkungen wird das auf eure Agenturräumlichkeiten haben? Also überlegt ihr, wie so viele andere auch, euch von Flächen zu trennen, Quadratmeter zu reduzieren, weil ihr davon ausgeht, keine Ahnung, Schlüssel 80-20, wir reduzieren so, dass wir für 80% der Belegschaft Fläche haben? Was sind da eure Pläne?
Ja, es ist wirklich spannend auch zu beobachten, weil wie du eingangs sagtest, wir haben ja sehr viele Marken, die ja autonom agieren, und deswegen ist es auch spannend zu sehen, wie viel Gedanken sich da gemacht wird, und es gibt auch ganz viele spannende Konzepte von einzelnen Standorten. Was alle zusammen haben oder gemeinsam haben, ist, dass sie alle im Umbaufieber sind. Das aus der Erkenntnis eben heraus, dass einfach der Bedarf ein anderer sein wird. Also das wird eben diese Kombination sein aus, ich brauche Ruhezellen, deswegen bin ich aus der WG ja geflohen, ja, weil ich da eben jetzt eine Ruhe in der Ruhezelle mal muss. Und es wird aber vor allem Gemeinschaftsräume geben. Mit Gemeinschaftsräumen meine ich jetzt Räume zum gemeinschaftlichen Entwickeln von Sachen, von Projekten, von Ideen, ja, die sogenannten War Rooms. Davon wird man mehr brauchen, also Räume, wo eben auch mal 6 bis 8 Leute sitzen können, auch mal für 8 Wochen, aber dann sind sie weg. Also das ist ja der Unterschied zu früher, wo man sagt, okay, das ist ein Team, das sitzt zu 8 jetzt in den nächsten 5 Jahre zusammen. Es wird eben Teams geben, die einfach für 8 Wochen was brauchen, und dann sind sie weg und verteilen sich wieder. Und das heißt, die Räume werden deutlich multifunktioneller. Du sprachst das Thema, brauchen wir oder wie viel Fläche brauchen wir dann noch? Was man so liest, ist so, wenn man mit Immobilienentwicklern spricht, das habe ich letztens mal, weil wir auch einen Kunden haben in dieser Ecke oder auch mit größeren Kunden, ja, auch die moderneren, alle reden ja von etwa ein Drittel, ne, dass sie sagen, ich brauche nur noch 2/3, 50% bis 2/3 der Fläche. Was ja sowieso ein Trend war, die Unternehmensberatungen haben ja schon vor vielen Jahren ja gesagt, unsere Leute sind eh beim Kunden, deswegen haben wir so ein Ratio von 7 zu 10 oder so, also sozusagen 7 Arbeitsplätze für 10 Mitarbeiter. Und ich glaube, in diese Richtung wird das auch bei uns gehen, also dass wir etwa ein Drittel weniger Fläche brauchen werden. Aber es werden noch weniger Leute da sein, denke ich, nicht? Also ich glaube, dass die Büros werden immer nur also in unserer Branche zu 30-50% auf den im Vergleich zu den 2010er Jahren gefüllt sein. Oder?
Glaubst du denn? Ja, ich glaube es auch. Ich glaube, es wird immer mal wieder so Schwankungen geben, wo man Sehnsucht hat oder wie du auch gesagt hast, da gibt es eine intensive Projektzusammenarbeit und ich bin mal gespannt. Ich glaube, das wird immer wieder so Wellenbewegungen tatsächlich geben. Aber ich glaube auch, also wir werden uns wahrscheinlich auch auf 70% auslegen und ich gehe aber davon aus, dass es eher 50 sind, wobei wir auch von deutlich weniger Kundenreisen ausgehen. Weil man ja jetzt auch gesehen hat, große Termine oder vertrauliche Gespräche macht Sinn, aber jetzt auch nicht für jeden Schulterblick oder jedes Briefing oder so, wie man das vorher gemacht hat. Ich glaube, das macht auch aus Nachhaltigkeitsaspekten unglaublich viel Sinn. Also das würde ich mich auch freuen, wenn die Kunden das aufrechterhalten, das Prinzip. Aber sag mal, weil das merke ich auch immer wieder, die Angst nach dem Verlust des physischen Arbeitsplatzes. Also
ja,
sobald man sagt, hey Leute, es gibt nicht mehr für jeden einen festen Platz, was ist dann mit meinem Platz, wo ich immer sitze und wo mein Kaktus steht und mein das Foto von meinem Kind und so, dann ist es sofort dieses, man nimmt mir was weg. Und gleichzeitig finde ich das so spannend, weil man offeriert ja auch unglaublich viel Neues. Ist dir das auch begegnet oder wie geht ihr mit der Frage um? Also ich kenne das ja, ich war früher in der Unternehmensberatung, da hatte ich nur so einen kleinen Friseur-Trolley, da waren meine Sachen drin und morgens, wenn ich im Büro war, habe ich mir meinen Platz gesucht und wusste auch nicht, mit welchem Kollegen ich zusammensitzen würde. Wie plant ihr das? Stichwort Mobilität im Büro?
Ja, da ist im Grunde ein übergeordnetes Thema, was da auch noch eine Rolle spielt, eben die besagte Freiheit. Wir geben den Menschen so viel Freiheit, wie sie haben wollen. Aber es ist ja nicht so, dass jeder mit der Freiheit genauso gut umgeht oder genauso gern umgeht. Man muss auch sich bewusst sein, dass es Menschen gibt, die schlichtweg Ansagen gerne haben. Also die es einfach gut finden, wenn gesagt wird, ich möchte das gern so und so und ich möchte es gern dann irgendwie in den nächsten 4 Stunden gemacht haben. Also da gibt es auch Menschen, die sich damit wohlfühlen. Natürlich in der Tendenz ist unsere Branche mehr eine Freiheitsbranche, aber selbst in unserer Branche gibt es die, die eben die Ansagen wollen. Und das hat dann wiederum auch was mit dem Arbeitsplatz dann zu tun. In der Tendenz sind es auch die, die diesen sehr festen Rahmen und Arbeitsplatz haben wollen, nicht? Also wir haben ja auch intern Umfragen gemacht und es gibt tatsächlich etwa, ich würde sagen, 20-25% der Leute, die sagen, am liebsten hätte ich eine klare Arbeitszeit, eben wie gesagt von 9 bis 15 Uhr mit einer klar angesagten Mittagspause und klaren Aufgaben. Was irgendwie auch verständlich ist, weil es auch manche Menschen sind, die sagen, ich arbeite gerne, aber mir sind andere Sachen wichtiger und ich will halt um 5:30 im Fitnessstudio sein oder bei meinen Kindern oder meine Briefmarken kleben oder was weiß ich, ja?
Und Marcel, ich glaube, weil das Leben so multioptional ist. Also du musst jeden Tag tausende von Entscheidungen treffen und manchmal ist es ganz angenehm, sich nicht schon anfangs zu überlegen, wo sitze ich denn heute wieder?
Genau. Und das ist auch etwas, was letztendlich unsere Branche, du sprachst davon, dass unsere Branche eine modernere Branche ist oder attraktiver werden wird oder sollte.
Könnte.
Aber das irgendwie hat es auch damit zu tun, dass mit den Räumen, also dass damit, dass wir all diesen, sag mal, unterschiedlichen Menschen dann einen Wohlfühlraum geben. Ne? Wie gesagt, ich glaube, man sollte auch hingehen und denjenigen, die sagen, ich möchte meinen festen Arbeitsplatz, nicht in die Freiheit zwingen, zu sagen, ah, das ist doch unmodern, jetzt dein Trolley reicht, ja, sondern dass man hingeht und sagt, okay, wer von euch einen unbedingt braucht, der hat seinen Arbeitsplatz, ja, so, aber das kann man schon sagen, meiner Meinung nach, und wir verstehen unsere Kultur aber schon als Trolley-Kultur, sage ich mal, und aber wie gesagt, haben auch ein Verständnis für deinen Bedarf nach etwas Festem, ja? Und ich glaube, man kann es ja auch kombinieren. Aber das ist im Übrigen auch der Grund, warum wir ja bei den Arbeitsflächen nicht sagen, okay, es sind nur die Hälfte der Leute da, deswegen geben wir die Hälfte unserer Flächen weg, sondern du brauchst dann so einen Puffer von 20% der Flächen für eben diese Menschen, die dann sagen, ich möchte jetzt mal 2 Jahre lang 9-to-5 machen, ja? So, mit klaren Ansagen.
Aber du würdest es dann nicht kombinieren mit einer Verpflichtung, im Büro zu sein, so nach dem Motto, okay, du kannst deinen festen Platz haben, aber dann musst du den bitteschön auch voll ausnutzen. Wäre dann genauso frei wie alle anderen
auch. Das Schöne ist, in einer, sag mal, freiheitlichen Kultur ergibt sich dann sowieso ein sozialer Druck. Also wenn jemand diesen festen Arbeitsplatz hat, aber die Kollegen sehen, dass sie nie da ist, dann weißt du ja, was passiert. Dann sagen die Kollegen, okay, komm, lass uns mal da hinsetzen, weil die ist ja eh nicht da. Und das ist dann auch okay so, ja. Ich sage mal, die Politik der mit einem Schlüssel umgedrehten geschlossenen Räume, die gibt es ja nicht mehr. Und deshalb sind die, würde ich andersrum sagen, du hast deinen festen Platz, aber deine ganz geheimen Sachen, ja, die schließt du vielleicht wirklich mal in deinem Büsli ab, weil natürlich, wenn Platz gebraucht wird, sollte jeder Platz dann verfügbar sein, ne, für die Gruppe. Mhm,
absolut. Hat das denn auch Auswirkungen auf euren Recruiting-Prozess? Also ich sag mal, es eröffnen sich ja eigentlich auch total neue Möglichkeiten. Du könntest ja, ich habe letztens mit dem Gründer von Demodern gesprochen und er hat gesagt, ja Mann, wir führen jetzt Bewerbungsgespräche mit Leuten aus Amerika, weil mir das total egal ist. Die können da gerne programmieren und arbeiten und so. Das hat man ja vorher gar nicht gehabt. Oder ich kenn's jetzt auch vom Hamburger Standort. Du guckst halt immer, oh, ich kann nur in Hamburg screenen. Und plötzlich ist es total egal, wo du guckst, weil du sagst, klar, wäre es schön, wenn wir uns ab und an sehen oder du zu größeren Meetings dazukommst, aber auch das ist ja möglich. Also ist das für euch auch so, dass ihr sagt, ganz klar im Recruiting, jeder kann sich von überall aus bei euch bewerben und ist auch interessant für euch?
Ja, total spannend. Also unsere Kolleginnen von Health Angels, also Health and Pharma Division, die haben letztens tatsächlich innerhalb von wenigen Stunden in Nürnberg, ja, jemanden, den sie irgendwie auch indirekt kannten, aber trotzdem sitzt Nürnberg mit kleinem Kind, eingestellt, ja, in Nürnberg wäre, obwohl sie selber in Hamburg und Düsseldorf sitzen, wäre früher nicht möglich gewesen, jetzt ist es möglich, funktioniert auch super, weil eben auch die Kunden sagen, nö, das finden wir wunderbar, weil wir wollten uns den sowieso immer nur einmal im Monat zu einer Art Show fix treffen und dann kommst du eben von Nürnberg nach Frankfurt, ja, so. Ja. Das wird auf jeden Fall unsere Arbeitsstrukturen komplett auf den Kopf stellen. Es wird ja auch diese hybriden Meetings geben, die wir jetzt ja auch alle kennengelernt haben. Also der eine aus Amerika zugeschaltet, die anderen sitzen dann da. Wobei auch da, ne, da wird es Grenzen geben, ne, bei allem, ne, weil wir wissen alle, man fühlt sich dann doch wohler, wenn jetzt 6 Leute im Raum sitzen und einer mit Bildschirm. Das kann ich so einen Tag mal machen, aber ständig ist es auch nervig. Deswegen ist tatsächlich so ein Hiring in Amerika oder Australien, ich glaube, das wird es geben, aber das wird die Ausnahme sein.
Die Zeitverschiebung auch, ne? Weil man einfach die Leute nicht erreicht. Und im Übrigen geht mir das auch so wie dir mit den Meetings, weil man neigt dazu, immer zu dem zu sprechen, der technisch hinzugeschaltet ist.
Ja, stimmt.
Also ist ja genau wie so eine Telefonspinne. Sobald die damals auf dem Tisch stand, haben alle nur noch mit dieser Spinne gesprochen, obwohl 8 Menschen um einen herum saßen.
Und genau.
Das finde ich, vielleicht ist es auch wie alles nur eine Frage der Übung und der Regelmäßigkeit und Normalität. Aber so ein Stück weit beobachte ich das schon, wenn einer zugeschaltet ist, sprichst du in den Fernseher die ganze Zeit.
Genau.
So aus dem Wunsch, irgendwie alles richtig zu machen. Aber sag mal, wenn ihr sagt, mal angenommen, es arbeiten dann wirklich viele von zu Hause, plant ihr das in irgendeiner Form zu bezuschussen oder dass ihr sagt, hey, wir wollen zumindest, dass die irgendwie einen ordentlichen Stuhl haben oder gibt es da irgendwie, weil ich glaube, das treibt auch viel, um Gottes Willen, dann haben wir irgendwie die Raumkosten, die ja horrend sind, meistens in den guten Lagen, wo man dann so sitzt und da haben wir zusätzlich noch die Notwendigkeit, jedem zu Hause irgendwie ein funktionierendes Büro auszustatten.
Ich glaube, das dengeln ja alle geradeaus, ne? Das sieht man ja bis hin zum Gesetzgeber, ne? Wo eben das Thema Homeoffice ja auch unklar ist. Weil es ja wahr, ne? Wenn ich im Homeoffice bin, heißt ja dann das Ausrutschen in der Dusche ja eigentlich auch schon Arbeitsunfall, ne? Also das sind ja die Dinge, mit denen wir uns dann beschäftigen müssen. Und auch tatsächlich habe ich dann doppelt Arbeitsplätze. Und dann gibt's ja noch dieses charmante Thema, dass wenn du sagst Homeoffice, dann und jemand Homeoffice haben möchte, dann müsste ja theoretisch dann der Arbeitsschutz dann oder sogar der Chef zu dir nach Hause kommen, um gucken.
Das abzunehmen.
Ja, genau. Und das finde ich das Witzigste an dem ganzen Thema, dass tatsächlich du als Chef ja das dann abnehmen musst. Ne? Also gucken musst, ob der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dann auch vernünftig sitzt. Die Frage ist, möchtest du das, ja, dass dein Chef zu dir nach Hause kommt und dann dein Büro abnimmt? Ne? So, ich glaube, es wollen die wenigsten. Ne? Das sind halt die Dinge, die sich, glaube ich, jetzt eindengeln. Also, weil der gesunde Menschenverstand, für den gesunden Menschenverstand ist es ja relativ klar, ja. So, du arbeitest zu Hause mit niedrigeren Standards, denke ich, als in einem Büro. Ne? Ich finde auch, ein Büro braucht diese Arbeitsstätten, Richtlinien etc. Aber zu Hause kann man ja sicherlich auch den gesunden Menschenverstand walten lassen und sagen, okay, so wie du gerne sitzt und dich wohlfühlst. Ja? So, und wenn du dann sagst, so, du, ich bräuchte meinen Stuhl oder einen Stuhl zu Hause, ja, könnt ihr damit bezuschussen? Da werden ja viele auch sagen, klar, ja, wenn du das brauchst. Ne? So, also ich glaube, dass da hilft auch der gesunde Menschenverstand schlichtweg. Das
ja, glaube ich auch. Im Übrigen, du stehst auch gerade quasi, mein Mac steht auf 3 Kochbüchern, Jerusalem, Frankreich und der große Lafer. Also von daher, gute Mischung auch. Ja. Nein, also genau so. Ne? Ich finde auch so ein gesunder Pragmatismus und ich persönlich, ich verstehe das ja auch, ne? Gerade wenn Leute Rückenschmerzen haben, finde ich das total wichtig oder Probleme auch mit dem Sehen, mit Brille und so. Aber manchmal finde ich auch so dieses, jetzt muss die Agentur mir erstmal sagen, was sie mir alles zur Verfügung stellt. Das mag ich auch nicht. Also ich finde, es ist eine gute Mischung, wenn man gegenseitig aufeinander Acht gibt und miteinander fair spielt und einfach guckt, was braucht's, damit es auch Spaß macht.
Genau. Und eben auch, was wir alle brauchen, ist ja so, dass man nicht für jedes kleine Problem, das durch diese Megapandemie dann erzeugt wurde, ja, dann jetzt die perfekte Regelung hat. Also, weil das kann sich niemand vorher ausgedacht und durchdacht haben. Und deswegen müssen wir jetzt eher mit eben Pragmatismus rangehen und nicht mit einer Regelungswut, mit scheinperfekten Lösungen, die aber nicht perfekt sein können, ja, weil wir einfach in einem komplett neuen Zustand auch in Sachen Arbeiten und in Sachen sogar Kultur, Arbeitskultur ja auch sind.
Absolut. Du hast ja eben auch gesagt, ihr macht es alle ein bisschen anders. Also jedes Mitglied eurer Gruppe hat die Freiheit. Ihr lebt ja auch das Unternehmertum sehr stark, fast ja in so einer Plattform-Idee. Ne? Also jeder ist weiterhin auch Unternehmer. Ihr habt ja auch aus den Akquisitionen UnternehmerInnen mit aufgenommen. gab es da so eine Art übergreifende Gruppe, die das so organisiert hat oder moderiert hat? Lag das so in HR-Hand? Ich glaube, ihr habt ja auch eine gruppenzentrale HR. Also wie habt ihr das organisiert, diesen Austausch dazu, die gegenseitige Inspiration, vielleicht auch Erfahrungen? Du hast vorhin auch von Umfragen an die Mitarbeitenden erzählt.
Ja, bei uns ist es tatsächlich immer so eine Mischung. Teilweise sind wir so wie ein kleiner Bundland, ja, so das heißt, einiges ist Ländersache, einiges ist Bundessache, ja, so, und auch mit ab und zu mal Friktion, ne, nach dem Motto, was geht euch das denn an, das machen wir selber, bis hin zu, könnt ihr uns da manchmal helfen, dafür seid ihr doch da, ne, also so, das heißt, da geht es tatsächlich darum, das so, ich sag mal, in Austausch zu bringen. Und wir als Gruppe, ja, sehen uns auch letztendlich als Lern- und Austauschplattform. Das heißt, zum Beispiel haben wir tatsächlich eine sowohl standorteübergreifende als auch markenübergreifende Gruppe, die eben sich um die Themen Umbauten kümmert. Aber da eben nicht aus dem Spirit heraus, jetzt macht mal alle bitte so, sondern letztendlich, lass uns mal austauschen, wie macht ihr das, wie macht ihr das? Mhm. Und allein das bringt einen total nach vorne, wenn man sich einfach zwei Stunden mal zusammensetzt und sagt, so, was habt ihr euch denn überlegt? Ne? Dann muss man dann eben auch in Stuttgart den tiefen Suppenteller nicht erfinden, wenn der in Wien schon mal entwickelt worden ist. Ne? Und das ist da bei uns das Prinzip. Und ansonsten, also du sprachst von Akquisitionen, da muss ich doch sagen, wir akquirieren eigentlich nicht, sondern wir versuchen, organisch zu wachsen. Weil wir hier über Kultur reden, ist mir das relativ wichtig, dass wir da keine Fans von Akquisitionen von Agenturen sind, weil wir den Eindruck haben, dass das nicht, nicht organisch natürlich aus der Gruppe herauskommt. Was wir immer versuchen, ist, mit Menschen zusammenzukommen, mit denen wir oder die Lust haben, eine eigene Firma zu machen oder die vielleicht eine kleine eigene Firma haben und sagen, lass uns da irgendwie was zusammen machen, zusammen gehen. Aber diese Akquisition, wie man das in unserer Branche von den Netzwerken erkennt, ich kaufe jetzt eine Agentur, ja, und im schlimmsten Fall, ich vermische sie dann mit einer anderen und zwar aus London heraus entschieden. Also das
ist ein super wichtiger Gedanke oder auch irgendwie eine Facette, die du da benennst, weil ich glaube, genau das ist der Punkt, ne, warum es auch häufig dann nicht gut klappt. Also Post-Merger-Integration ist ja so ziemlich das Schmerzhafteste, was man machen kann. Das werden auch Kollegen von Colrebbe erlebt haben. Ne? Das eine ist, am Anfang klingt das alles ganz cool und jeder darf seine Kultur weiter behalten und so. Und nachher fühlt es sich dann doch nicht so an, weil du hast ja eben gesagt, Bund- und Ländersache. Und ich glaube, gerade in Networks ist die Bundsache noch ein bisschen stärker ausgeprägt als die Ländersache. Und dann wirst du plötzlich overruled oder bekommst Dinge aufgedrückt. Und meistens heißt es ja nur, ja, das sind jetzt nur Standards oder es sind nur Prozesse und es sind nur Tools. Aber die bestimmen die Kultur. Die sind ja letztlich auch ein Rahmen, nach dem sich die Kultur ausrichtet. Und ich finde das schönen Gedanken. Und letztlich habt ihr es ja, glaube ich, auch so mit Benjamin und Ressourcenmangel gemacht. Ne? Die Agentur gab's und ihr habt euch dann überlegt, wie können wir das sinnvoll irgendwie auch weiterführen und wachsen lassen. Und das finde ich auch einen schönen Ansatz, weil ich glaube, unserer Branche tut dieses Unternehmertum gut. Also idealerweise ist fast jede Führungskraft ein Unternehmer mit den Freiheiten und Entscheidungsbefugnissen ausgestattet, weil auch da, glaube ich, Stichwort Freiheit, man kommt schon zu den besseren Ergebnissen, weil warum sollte man sich für so doofe Sachen entscheiden?
Ja, es ist richtig. Also wir nennen uns ja auch als Hirsch im Grub, Home of the Brave, weil wir eben auch sagen, hier treffen sich die Brave, ja, also die Mutigen, die Furchtlosen, die eben auch mal Sachen machen, die aber, und das ist das Entscheidende, einfach so Sachen umsetzen wollen, und zwar eben auch aus sich heraus, also nicht so ihr wart alle Angestellte, jetzt werdet man Unternehmer, so, weil das funktioniert nicht, sondern dass man eben sagt, nein, wenn du dich unternehmerisch ausleben möchtest, dann sind wir die richtige Plattform. Aber, muss man auch sagen, ganz wichtig für die Kultur, nicht jeder ist ein Unternehmer. Es gibt hervorragende Managerinnen, ja, die aber sagen, so, ach, das Unternehmerische da jetzt hier mit Geld und weil das liegt mir gar nicht so. Das ist auch okay. Also nur die Managerinnen, die dann zu uns kommen, die finden das Unternehmerische toll. Ne? Also viele Manager und Managerinnen finden einfach gut, wenn eine Unternehmung unternehmerisch geführt ist, ohne selber Unternehmer zu sein. Und das ist bei uns eben, sagen wir, das Wichtigste. Du sprachst auch gerade zum Thema HR und ob es ob das da ein Thema ist oder was da die Rolle ist. Das ist tatsächlich so die Rolle der HR, eben auch nach Menschen zu gucken, die toll sind, die aber kein Unternehmer sein wollen. Aber die es toll finden, dass unternehmerisch gehandelt wird, dass nicht aus London zentral oder aus Frankfurt zentral irgendwas geschrieben oder entschieden wird, sondern dass es erklärt wird, warum was gemacht wird.
Ja, und man empfindet es ja häufig auch als zupackend, positivem Sinne, hemdsärmlich, ne? Also irgendwie anfassbar, greifbar und auch nachvollziehbar. Das finde ich auch gut. Was ich noch spannend finde, weil du jetzt auch gerade von Führungskräften sprichst, und das habe ich selbst auch, ich meine, jeder erfährt es so an sich, aber wir diskutieren es auch viel mit den Teamleads, ist so die Frage, wie verändert sich die Rolle und auch die Herausforderung für die Führungskraft in so einer Hybrid-Kultur, Remote-Kultur? Habt ihr das, also sagt ihr einfach, hey, das ist Learning on the Job, das werden die schon alle irgendwie hinkriegen. Habt ihr mit denen irgendwie ein Trainingsformat oder auch da wie so eine Art Manifest, das ist für uns, keine Ahnung, gute Führung oder so. Wie beschäftigt euch das Thema Leadership?
Also es ist natürlich beides, ne? Es ist Learning on the Job und das sind Trainingsformate. Also wir haben unsere Weiterbildungsformate, also digital natürlich, total intensiviert, wo das fast schon das Hauptthema ist, ja, Leadership in Remote-Zeiten, weil das ja auch nicht wirklich jede kann, nicht? Und man darf auch nicht vergessen, dass nicht jeder das gut findet oder nicht jeder den gleichen Grad an Freiheit wiederum seinen MitarbeiterInnen dann zugesteht. Ja, also der eine möchte dann doch ein bisschen mehr dann doch diese Ansage machen und andere wollen es lieber den Mitarbeitern überlassen. Und denen muss man dann teilweise schon auch helfen. Also gerade die, ich sag mal, eine stärkere Kontrolle ausüben, ja, muss man dann schon helfen und sagen, du vergisst es mal mit der Kontrolle, weil das wird dich auch nur unglücklich machen, weil du wirst feststellen, dass du die Kontrolle nicht haben kannst, ja. Deswegen fokussiere dich auf andere Sachen, fokussiere dich auf die Arbeitsergebnisse und nicht auf die Arbeitsprozesse und so weiter. Ja? So, also das ist auf jeden Fall ein Thema, aber auch da schon wieder, das ist absolut individuell. Da gibt es diejenigen, die und diejenigen, die. Und ich glaube, eine gute Kultur ist eine, die eben die beiden ernst nimmt und den beiden eben jeweils hilft, die Schwächen, sage ich mal, dann auszulösen und eben dann auch besser zu machen. Also das heißt eben genau, aber tatsächlich in Pandemiezeiten ist es natürlich eher der Control-Freak, den man was beibringen oder der was lernen muss, sage ich schon so, muss man sagen. Der Kontrollfreak muss mehr lernen als derjenige, der schon immer die lange Leine gelassen hat.
Total. Habt ihr denn trotz Freiheitsprinzip in dem Fall dann sehr klare, ich sag mal, Ansagen, auch so stellen wir uns Führung vor, weil den Kontrollfreak, den will man ja tatsächlich nur sehr ungern so weitermachen lassen, wie er so weitermacht. Oder sagt ihr auch da, hey, guck doch mal in das Feld, ne, weil das wird dir vieles erleichtern und das ist ein Stück weit auch die Zukunft.
Ja, es ist ja auch so, ich selber zum Beispiel bin gar kein Kontrollfreak, ja, weil ich aus meinem tiefsten Inneren, wie gesagt, an Selbstverantwortung glaube. Ich habe aber im Laufe der Jahre auch gesehen, es gibt echt tolle Control-Freaks. Also es gibt Leute, die sind einfach sozusagen sind ganz pedantisch und ganz ich glaube, das braucht's auch. Also ich glaube, wichtig ist da auch das Mindset. Der lange Leine-Typ muss den inhärenten Respekt haben vor denjenigen, der pedantisch ist. Und vice versa, also der Pedant, der Kontrollfreak darf jetzt nicht hingehen und ständig darüber plärren und sich darüber aufregen, dass hier alles so nach lange Leine läuft, weil das macht dann keinen Spaß. Wenn aber eine gegenseitige sag mal, Anerkennung ist. Du bist eben der Kontrolleur, ich bin der Lässige, aber wir respektieren uns beide und wir machen beide gute Arbeit und haben gute Arbeitsergebnisse. Das ist für mich eine ideale Verbindung. Ich glaube, nur lange Leine wäre auch eine Chaotenfirma und nur Kontrollfreak wäre eben eine Versicherung.
Ja, du hast es ja auch vorhin gesagt, es gibt manche Mitarbeitende, die wollen gerne in klare Vorgaben haben und genauso brauchen die dann auch unterschiedliche Führungspersönlichkeiten. Ne?
Genau.
Ich glaube, so werden sich auch Teams finden, weil ja meistens die Teamleads die Leute auch selber aussuchen und dann suchen sie auch Leute aus, die zu ihnen passen, die aber trotzdem, und das finde ich auch ein gutes Argument, lasst uns aufs Ergebnis schauen. Ja, wenn das stimmt, wie auch immer es zustande gekommen ist, Hauptsache die Leute fühlen sich wohl dabei. Dann ist das ja auch ein Ausdruck von Diversity, weil man zulässt, ja, dass unterschiedliche Art zu arbeiten auch aufrechterhalten werden können. Ne?
Ja. Nee, ich glaube, das ist richtig, dass es die Basis von Diversity ist.
Also, ja. Ja, Akzeptanz und Toleranz, ne? Das ist, glaube ich, der Kern, bevor man über alles andere nachdenkt. Absolut richtig. Was ich noch spannend finde, weil ich finde, man merkt es auch jeden Tag, dieses Thema Agenturkultur in Lockdown-Zeiten, in Remote-Zeiten. Und man hat ja hier und da schon manchmal das Gefühl und auch die Sorge, dass die Agenturkultur, die uns ja auch so ausmacht, besonders macht, jede Agentur auf ihre Art so drunter leidet. Und man auch sich fragt, wie kann man das denn aufrechterhalten? Also alles, was die Kultur ausmacht, die ausgesprochenen und sichtbaren Dinge oder auch die unausgesprochenen Dinge, die Relikte, über die man immer wieder lacht und zurückschaut. Und irgendwie gibt es kaum noch diesen Austausch, über den das so spürbar wird. Weil meine Erfahrung ist, man sitzt in Meetings, ist total sachbezogen unterwegs. Es gibt keine 5 Minuten davor, keine 5 Minuten danach. Partys gibt's schon lange nicht mehr. Und irgendwie, mein Kollege Florentin sagt immer, Partys ist das, wo die Kultur dann stattfindet. Sage ich ja auch, aber sie findet auch ganz häufig natürlich in der Art, wie wir miteinander umgehen, statt. Aber wie beschäftigt euch das oder was... Was sind die Dinge, die er da tut oder wie denkst du darüber?
Ja, es ist wirklich schwierig. Also das beschäftigt uns auch Tag und Nacht. Wie erhalten wir die Kultur aufrecht? Zumal ja eben auch eine unglaubliche Erschöpftheit da ist. Also wir machen alle halbe Jahre sogenannte Halbjahresgespräche, wo die einzelnen Agentureneinheiten einfach darüber berichten, wo sie stehen, was sie vorhaben, was letztes Halbjahr passiert ist. Und was man da einfach merkt, ist in jedem der über 20 Gespräche, die wir dazu hatten, war die Überschrift, alle gehen auf den Zahnfleisch und sind ganz schön fertig. Ja, so. Und wenn ich mit Kollegen aus der Branche und außerhalb rede, ist es bei allen ähnlich, nicht? Also das, ich vermute auch bei euch, ja. So,
dass absolut. Alle komplett da kann man sich selber ja auch nicht rausnehmen. Ne?
Richtig.
Also es gibt einfach Tage, wo man sagt, ich kann jetzt nicht mehr in diese Röhre glotzen und ich will Menschen treffen und ich bin müde und man arbeitet auch einfach mehr. Weil es irgendwie arbeitet ohnehin, glaube ich, arbeiten wir alle viel und es gibt gar nicht mehr diesen logischen, jetzt setze ich mich hier irgendwie in die Bahn und fahre nach Hause oder aufs Fahrrad und fahre nach Hause und so. Ich finde es auch ermüdend, weil man hockt in diesem Raum und ist mit sich selbst alleine.
Und man merkt ja eins interessanterweise, selbst die Leute, die sehr gut organisiert sind, du bringst den Stress ja plötzlich nach Hause. Also für mich war zum Beispiel das Zuhause-Sein auch immer so eine Art so ein Raum, wo eben Arbeit nicht so so möglichst wenig stattfindet, ja, sondern Privatheit. Jetzt selbst derjenige, der das draußen halten wollte, hat den Stress mit reingebracht, ja, und das ergibt dann wiederum in deinem privaten Umfeld dann völlig andere Dynamiken, ja, dann spielt plötzlich der Job zu Hause doch eine größere Rolle, logischerweise, weil du zu Hause arbeitest, aber das war vorher nicht. Daran muss man sich dann gewöhnen. Und das sind all die Dinge, weil du fragtest, Agenturkultur, wie behält man die bei, wie kriegt man es hin? Wie schon gesagt, ist ja relativ schwierig, wenn alle total fertig sind, also das aufrechtzuerhalten. Ich glaube, da das wird ein wichtiger Job für der Leader, wir reden ja auch über Leadership, ja, des Leaderships zu sein, ne? Das zu gucken, okay, wenn ich wieder in eine Normalisierung komme, wie kriege ich das hin, ja? Läuft es über Partys? Weiß ich gar nicht. Vielleicht läuft es über Partys, vielleicht läuft es über vielleicht ist Kultur auch, dass man sich einfach zusammensetzt und sagt, wie machen wir das jetzt mit unserer Kultur, die wir hatten? Wie beziehen wir die drei neuen Mitarbeiter, die wir physisch nie gesehen haben? Also keiner weiß, ob die groß oder klein sind. Ja. So, wie machen wir das? Ja, ich glaube, das wird ein Riesenthema sein, sozusagen auch ein Leadership-Thema, sich das zu überlegen. Mein Approach wäre wie immer, ja, zu sagen, lass uns drüber reden, lass uns zusammensetzen und gucken, wie wir das machen. Also von und da geht es auch nicht nur die Leader, die Leader müssen das nicht vorsagen. Also das Thema Ansage, wie du auch vorhin fragtest, also klare Ansagen sind mir erst einmal zuwider. Ja, gerade wenn man eben so viel über Freiheit redet, sage ich immer, klare Ansagen müssen manchmal sein, ist klar. Ne? Aber möglichst wenig und zu möglichst wenigen Punkten, sondern eher dann mit den Mitarbeitenden dann sprechen und sagen, sag mal, ihr habt ja auch den Eindruck, dass wir ein Kulturthema haben, wie wollen wir das wieder nach vorne bringen? Und wie schon gesagt, da kann man ja wirklich in einer kreativen Branche kreativ sein. Ne?
Also das heißt, ich wollte gerade sagen, da gibt es bestimmt auch genug, die Lust haben, daran teilzuhaben und ihre Ideen auch zu äußern. Ich höre so ein bisschen raus, dass sie aber auch sagt, und das kann ich total gut nachempfinden, Mensch, in Zeiten der Erschöpftheit und wie die Leute froh sind, wenn sie einfach mal um 18 Uhr den Mac wieder ausmachen können, lass uns jetzt nicht auch noch über irgendwelche Zusatzformate und abends den Wein und das und das, also alles so reindrücken, ja, aus Sorge, es würde uns sonst verloren gehen, sondern einfach zu sagen, wir lassen es jetzt ein Stück weit auch laufen, weil alles, was wir jetzt am System, ich sag mal, irgendwie von top-down versuchen zu verändern, wird eher zu mehr Unruhe führen und eher zu sagen, lass uns da jetzt irgendwie durchkommen und in Zeiten, wo wir alle wieder ein bisschen mehr Kraft haben oder auch irgendwie von woanders Kraft ziehen können, uns wieder auf diese schönen, auch kulturellen Fragen zu konzentrieren.
Genau. Aber wie gesagt, Kultur ist, glaube ich, für mich nicht, ist nicht nur Party. Also ich habe
Nee, absolut. Ist ja auch, also alles, die Art, wie wir miteinander reden, wie man Projekte aufsetzt, wie man Hierarchien begreift,
oder neu machen,
wie man, ne? Ja, genau. Oder wie man neue Mitarbeiter begrüßt. Also alles, der Onboarding-Prozess ist ein Ausdruck der Kultur. Also ich glaube, all das ist eine Ausprägung kultureller Art. Mhm.
Genau. Mhm. Und ja, was wirklich spannend ist, ist auch, weil wir gerade über Kultur, Party etc. gesprochen hatte. Also ich selber gehöre inzwischen zu den Älteren, ja, so hab ja, ganz am Anfang hatten wir darüber gesprochen, warum hast du die Agentur aufgemacht? Damals waren wir ja so eine Partybranche, ne? Und da war tatsächlich die Agentur am coolsten, die möglichst viele Partys gemacht hat. Und wir gehörten auch dazu, ja, so. Mhm. Und das ist ganz spannend, dass sich das jetzt in Sachen Kultur gewandelt hat. Ja, ich habe teilweise sogar den Eindruck, du sprachst gerade von wieder Zusatzformat, dass es teilweise von einigen Mitarbeitern sogar geradezu als übergriffig manchmal erfunden wird. Ja, wenn man dann noch ein Abendessenformat und noch einen gemeinsamen Kochen und noch einen Rotwein, einen digitalen Rotwein macht, weil man ja ein bisschen sozial gezwungen ist, da mitzumachen, aber sich eigentlich sagt so, oh, lass mal, ja, so ich häng genug von der Glotze.
Ja, ich habe genug von euch. Und das ist, glaube ich, das ist so der typische Fall von ist echt gut gemeint, aber.
Genau. Und da muss man eine Balance finden. Also ich glaube, es ist gut, dass man es gemacht hat, aber da auch eben wie allgemein im Leben die Balance dazu finden, ja, zwischen wird das too much, ja, so, oder ist es zu wenig? Oder das wird der Leadership Schlüssel sein für Kultur und auch für ich sag mal gemeinsame Events. Was ich aber toll finde, muss ich sagen, ist in Sachen Kultur, wir reden ja vor allem von den negativen Aspekten, ja, was ist verloren gegangen. Es sind ja aber auch ein paar Sachen dazugekommen, also durch die Digitalisierung unseres Arbeitslebens, die ganz spannend sind, ja, von diesem Thema, ich weiß jetzt, wie es bei der Kollegin zu Hause aussieht, ja, so dass das ist ja ganz spannend, aber auch, dass ich eben, du sprachst vorhin an, ja, mit zumindest ein Projekt mit Amerika machen kann. Ja, so dass ich auch in dem Sinne neue Leute kennenlerne, weil wenn ich ein Projekt in Amerika mache, dann wird am Ende des Projekts ja trotzdem dann so ein Ding sein wie, hey, wenn du dann mal in LA bist, besuch mich mal, ne? Also da, ich glaube, dass da auch ganz neue Sachen entstehen, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, welche auch positiven und spannenden Auswirkungen sie haben werden.
Ja, ich finde auch letztlich, also dass wir jetzt einfach einen Podcast machen, ohne dass man kompliziert sagt, wo trifft man sich, wie fährt man dahin, gerade wenn du in einer anderen Stadt wohnen würdest. Meine Erfahrung ist auch, insofern gebe ich dir 100%ig recht, dass so interdisziplinäre Teams gerade über Agenturgrenzen hinaus sich viel besser finden, weil du hast dann die Zugehörigkeit auf dem Projekt X und du hinterfragst gar nicht, wo sitzt der jetzt, an welchem Standort sitzt der jetzt, in welchem Team sitzt der jetzt, sondern ich finde, digital findet man viel eher als ein Team, was normalerweise nicht zusammensitzt, zusammen. Absolut. Weil man das, also auch unsere ganzen Standorte, früher haben wir immer gesagt, irgendwie, oder die Düsseldorfer haben immer gesagt, ja, wir wissen sowieso nicht, was passiert, ihr da in Hamburg, und wir fühlen uns immer als Anhängsel. Das gibt es überhaupt nicht mehr. Also das ist seit einem Jahr nicht gefallen, diese Kritik.
Genau, das ist bei uns auch so. Wir haben ja noch mehr Standorte. Wir haben ja 10 Standorte in Brüssel und in Wien unter anderem und viele Agenturen. Und tatsächlich hieß es dann früher so, ja gut, da brauchen wir wieder 4 Freelancer, weil wir müssen zusammensitzen. Und jetzt ist die Kollaboration, ja, dass dann eben das Stuttgarter Büro mit dem Berliner Büro mit Hilfe eines Texters aus München da Ideen entwickelt. Weil das ja für die genau das Gleiche ist, ob sie zusammen in einem Viertel wohnen oder eben über 8000 Kilometer. Und das erhöht die Kollaboration in der Agentur. Und als Feedback auch aus vielen Gesprächen kam, dass es hieß, ja, dieses Jahr ist die Kollaboration in der Agentur besser, viel besser geworden. Und das ist ja schon mal ein positiver Aspekt. Von Corona und so kommen wir eben zu diesem Thema, die positiven Sachen, die jetzt passiert sind, sollten wir versuchen zu bewahren und zu verstärken, und die negativen gehen dann eh weg, wie dass es verboten ist, sich zu sehen. Ja,
ja, absolut, das hoffe ich auch, dass das bald der Fall ist. Du Marcel, aber zum Schluss noch mal eine Frage, wo du gerade, jetzt sind wir nämlich fast am Ende schon angekommen, wobei in der Frage kann man, glaube ich, nie am Ende sein in der Diskussion.
Stimmt,
kann aber wo du gerade von positiven Dingen, die man aufrechterhält, sprichst, hast du irgendein Habit bei dir entdeckt, eine Gewohnheit, die du in der Pandemie, ich sag mal innerhalb der letzten 12 Monate entwickelt hast, wo du sagst, das will ich eigentlich auf jeden Fall beibehalten? Irgendwas, was du heute anders machst als noch vor einem Jahr?
Ja, gute Frage. Was ich auf jeden Fall nicht beibehalten will, ist, dass ich mich ständig beim Reden sehe.
Das stimmt, aber ich habe irgendwo letztens gehört als Tipp oder gelesen, dass man sich selber deaktivieren kann, weil es auch dazu führt, gerade bei Jugendlichen, dass sie die ganze Zeit gucken, wie sie aussehen und dass das perspektivisch die Schönheitsoperationen nach oben treiben wird, weil man selten ja, mit seinem Selbst so ja, konfrontiert ist. Und das fand ich ehrlich gesagt total spannend und habe auch überlegt, wo ist dieser Scheißknopf in Teams, dass man nicht die ganze Zeit sich anguckt, weil das ist ja grauenhaft. Irgendwann wird man ja total selbstverliebt, weil man sagt, ja, wie sitzt das jetzt? Und Haare waschen müsst ihr auch mal wieder. Also das finde ich irgendwie ganz grauenhaft.
Das stimmt. Wobei ich sagen muss, dafür braucht es noch, glaube ich, 1 oder 2 Jahre Routine. Denn es ist natürlich hilfreich, die Kamera zu sehen, weil man ja teilweise aus dem Bett kommt, ja. Irgendwann, man weiß ja dann gar nicht so genau, was man da gerade anhat, ja. So, und dann, ja, dann sitzt man dann total verschlafen da vorm Rechner und dann hat man dann irgendwie, ja, keine Ahnung, ja, so ein Mickey Maus T-Shirt dann an, ja, wo man sagt,
Entschuldigung, ich wusste gar nicht, dass ihr das seht.
Ja, genau. Ja,
kleinen Moment.
Genau.
Nee, da hast du recht.
Aber du fragtest nach einem Habit, dass ich mir dass ich beibehalten muss, Pünktlichkeit. Weil ich bin berüchtigt für mein akademisches Viertel. Mhm. Also es ist schon so, ich bin bei allen Meetings, ich zusage, dabei, aber es geht dann gerne mal erst 5 Minuten später los, früher 15, und jetzt bin ich auf 5 und das geht natürlich gar nicht, ne? So, dass,
hast du recht, stimmt.
So zwei Leute 5 Minuten warten lassen in einem Raum, ja, das geht gar nicht. Und also ich bin tatsächlich durch Corona deutlich pünktlicher geworden und ich glaube, viele Kolleginnen werden sagen, behalte das mal bitte bei, Marcel.
Das finde ich ein sehr lustiges Learning. Das finde ich schön. Im Übrigen kann ich dir bestätigen, du warst, glaube ich, um 1 Minute nach da. Daher hast ja. du die 5 Minuten sogar getoppt und warst nur 1 Minute zu spät. Also von daher stimmt, was du gesagt hast. Zumindest kann ich das aus der heutigen Erfahrung heraus berichten. Marcel, ich danke dir sehr für den tollen Austausch. Das hat mir viel Freude gemacht und ich hoffe, wir haben einigen aus der Branche ein paar gute Impulse bei den Fragen, die uns ja alle irgendwie beschäftigen und treiben und auch noch beschäftigen werden, mit auf den Weg gegeben. Ich danke dir.
Ja, gerne. Mir hat auch Spaß gemacht.